Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Ungarn intern. Ein WOTS-Autor aus Budapest schätzt die Lage nach der Wahl ein.
Am 12. April 2026 haben die Ungarinnen und Ungarn ein neues Parlament gewählt. Die Oppositionspartei TISZA, angeführt von Peter Modjar, hat die Fidesz von Viktor Orbán klar geschlagen. Nach 16 Jahren an der Macht verliert Orbán die Regierung. Das Ergebnis ist ein Wendepunkt. Aber für wen? Seit 2010 hat Orbán seine Macht systematisch ausgebaut. Ein Lehrstück für Autokratisierung. Er besetzte das Verfassungsgericht mit Loyalisten, zentralisierte die Justiz, änderte Wahlgesetze zu seinem Vorteil, marginalisierte Minderheiten und brachte große Teile der Medienlandschaft unter politische Kontrolle. Gleichzeitig entstand ein Netzwerk wirtschaftlicher Eliten, deren Wohlstand eng an das Fortbestehen seines Systems gebunden ist. Öffentliche Aufträge wurden systematisch an Orbáns Vertraute vergeben. Der polnische Think Tank Center for Eastern Studies beschreibt das Wirtschaftsmodell unter Orbán als Sozialismus für Reiche und Kapitalismus für Arme. Für sein politisches Modell steht der Begriff illiberale Demokratie, ein Begriff, den Orbán selbst geprägt und stolz für sich beansprucht hat. Er ist der einzige autoritäre Regierungschef, der sich so lange an der Macht gehalten hat. 4 Amtszeiten in Folge. Ungarn war ein Labor für rechtspopulistische Strategien. Orbán war PolitikerInnen aus dem extrem rechten Spektrum weltweit ein Vorbild. Nun wurde er abgewählt, was eben auch heißt, dass illiberale Demokratien tatsächlich auch demokratisch wieder korrigiert werden können. Doch, wie ist das gelungen? Was brachte Orbán zu Fall? Und was folgt jetzt? Wofür steht Peter Modjar? Und welchen Kurs wird Ungarn einschlagen? Aron Mikusch lebt und arbeitet in Ungarn. Für die WOTS hat er in mehreren Artikeln über die Wahl berichtet. Für das Hörkombinat hat er sich bereit erklärt, ein Interview zu geben. Auf Deutsch. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Aron Mikusch, du hast für die WOTS aus Ungarn berichtet, wo ja kürzlich Wahlen waren, die durchaus für einiges Aufsehen gesorgt haben. Aber abgesehen vom Namen Viktor Orbán, den kennt man natürlich auch in der Schweiz, wissen viele SchweizerInnen, glauben wir, ziemlich wenig über Ungarn. Und jetzt gibt es ja diese neue Regierungspartei, die im Parlament sogar eine Zweidrittelmehrheit hat, die TISZA-Partei von Peter Madiar. Was ist denn das für eine Partei? Was ist Peter Madiar für einer? Wofür steht diese TISZA-Partei?
Es war ursprünglich eine Kleinpartei, die nicht im Parlament vertreten war. Und als Peter Madiar in die Politik eingetreten ist, hat er diese Partei übernommen. Und inzwischen hat diese Partei sich zu einer mit rechts orientierten Partei entwickelt, die für die Modernisierung Ungarns steht und in vieler Hinsicht passt sie sehr gut in den europäischen Mainstream. Sie ist westlich orientiert, verfolgt eine strikte Migrationspolitik und setzt in der Wirtschaft auf Marktmechanismen. Viele führende Politikerinnen und Politiker kommen aus der Wirtschaft. Der Wirtschaftsminister István Kapitány war zuvor Vizepräsident beim Ölunternehmen Shell und die Mitgliedschaft ist auch überwiegend mittelschichtig geprägt. In den letzten Jahren wurden im ganzen Land sogenannte TISZA-Inseln als Basisgruppen aufgebaut. TISZA heißt auf Deutsch Theiss und es ist der zweitgrößte Fluss Ungarns. Daher kommt der Name Inseln. In den letzten 2 Jahren es gab eine ziemlich große Aktivität und Mobilisierung. Aber es ist eine Frage, ob nach dem Wahl diese Mobilisierung aufrechterhalten werden kann.
Wenn man jetzt vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte noch anschaut, man weiß, dass jetzt Viktor Orbán lange ungarischer Ministerpräsident war. Und du schreibst auch ein bisschen über diese Vergangenheit und schilderst diesen Aufstieg von Viktor Orbán. Auch als Folge von Politik, die früher geherrscht hat. Davor gab es eine sozialliberale Regierung vor 2010. Und die haben anscheinend, so schreibst du, starke Austeritätspolitik betrieben, gespart. Was ist denn genau damals passiert, dass da den Aufstieg von Viktor Orbán und der Fidesz-Partei begünstigt hat?
Es ist wichtig zu wissen, dass Ungarn ist eine kleine und offene Volkswirtschaft, die relativ arm an Kapital und Technologie ist und deshalb stark von ausländischen Investitionen abhängig. Vor 2010 verfolgte diese sozialliberale Regierung einen neoliberalen Wirtschaftskurs. Zum Beispiel sie privatisierten die Energiesektor und bevorzugten ausländische Unternehmen gegen die kapitalarmen einheimischen Firmen und auch wegen der Erwartungen der internationalen Kreditgeber. Sie wollten die Haushaltsdefizit niedrig zu halten und es zu erreichen, haben sie den Sozialstaat deutlich abgebaut. Gleichzeitig viele Menschen finanzierten den Kauf ihrer Wohnungen über Kredite, die oft in Fremdwährung, insbesondere in Euro und Schweizer Frank aufgenommen wurden. Und als infolge der Finanzkrise die Wechselkurse stark schwankten und die Forint abgewertete, konnten diese Leute ihre Kreditraten nicht mehr zurückzahlen. Dementsprechend verloren viele ihre Wohnungen. Auch wegen dieser Privatisierungen, zum Beispiel in dem Energiesektor, waren die Lebenshaltungskosten auch ziemlich groß.
Aber das heißt, die Energiepreise sind gestiegen als Folge der Privatisierung?
Ja, genau. Alle diese Faktoren führten dazu, dass diese alte Regierung sehr unpopulär war. Und Fidesz und Orbán inszenierte sich als seine Retter der ungarischen Leute, die gegen die Energiepreissteigerungen kämpft. Und sie hatten auch eine Volksbegehrung organisiert gegen diese Arztbesuchgebühren und gegen die Studiengebühren. Es hieß Soziales Referendum, also ein sehr passender Name.
Wenn du sagst Finanzkrise, das ist die internationale Finanzkrise von 2008,
genau, gemeint,
wo das passiert ist. Das heißt, in seinem Aufstieg hat sich Orbán da durchaus als Mensch präsentiert, der an die Ungarn und Ungarinnen denkt und an die soziale Lage denkt. Du hast erzählt, die TISA-Partei ist eine rechte wirtschaftsliberale Partei, ist aber die am wenigsten rechte Partei jetzt im neuen ungarischen Parlament. Haben denn linke Parteien zurzeit in Ungarn überhaupt keine Chance? Und ist es noch eine Folge der damaligen Austeritätspolitik der Vorgängerregierung?
Ja, unbedingt. Diese Vorgängerregierung spielt eine wichtige Rolle daran, dass die Linke in Ungarn schwach ist. Denn neben der Neoliberalisierung und die Austeritätspolitik sowie die daraus folgende Wirtschaftslage diskreditierte diese sozialdemokratische Partei sich auch dadurch, dass es sehr viele Korruptionsskandal gab. Auch in 2006 gab es einen großen Skandal. Es ging um eine Aufnahme, in dem der Ministerpräsident, der Leiter der ungarischen sozialdemokratischen Partei, Ferenc Gyurcsány, hat gesagt, dass in den letzten Jahren wir haben nur gelogen. Es gab bis Monaten Proteste, aber er hat sich nicht zurückgetreten. Also noch bis 2 Jahren erhielt diese Reformen, also diese Austeritätsmaßnahmen durch, auch wenn die Bevölkerung ihn für einen Lüger hielt. Und das war auch wichtig nach 2010, denn die Fidesz-Regierung hat die Wahlsystem so verändert, dass die Oppositionsparteien koordinieren sollten. Gyurcsány und seine neue Partei hatten noch eine ziemlich große Wählerschaft. Er und seine Partei waren unumgehbar. Und deshalb, wenn eine andere Partei mit Gyurcsány koordinierte, dann konnte Fidesz sagen, die sind dieselbe.
Und was mit dieser Partei heute? Ist sie bedeutungslos geworden?
Ja, in den letzten 16 Jahren versuchten die Oppositionsparteien diese Aufgabe zu lösen, gegen Fidesz eine Mehrheit zu schaffen. Und ihre einzige Innovation lag an der Wahltaktik. Also erstmal koordinierten sie ihre Kandidaten, dann haben sie eine Vorwahl abgehalten und dann zusammen eine Liste an den Wahlen angetreten. Und letztes Mal, diese zusammen eine Liste, wurde schon einem Mann, der ist Peter Márki-Zay, geführt, der früher auch Fidesz-Unterstützer war und ein konservativer Mann ist. Denn sie sagten, dass gegen Fidesz kann man nur dann gewinnen, wenn man die enttäuschte Fidesz-Wählerinnen für sich gewinnen kann. Und die Anhängerinnen der oppositionellen Parteien haben gelernt, dass wenn sie gegen Orbán gewinnen möchten, dann sollen die den Kandidat wählen, der die beste Chancen hat. Und als Peter Magyar in die Politik eingetreten ist und in dem Europäischen Parlamentwahlen zeigte, dass er eine potente Herausforderer ist, Dann haben fast alle Unterstützerinnen dieser alten Oppositionsparteien für die Tisza gewechselt. Diese Partei von Ferenc Gyurcsány ist heute nicht mehr in der Parlament vertreten. Und vor einem Jahr hat auch Gyurcsány von der Politik zurückgetreten.
Wenn wir schon vom Wahlkampf sprechen, was ich auch interessant gefunden habe, du hast geschrieben, dass Magyar im Wahlkampf auch in Gegenden gegangen ist, wo andere Oppositionspolitikerinnen nie hingegangen sind, weil sie gesagt haben, dort sind nur Fidesz-Anhängerinnen, da brauchen wir gar nicht hingehen. Und es hat mich daran erinnert, dass in New York, wo Soran Mamdani gewählt worden ist, er genau das gemacht hat. Er ist zu Trump-WählerInnen gegangen und hat sie gefragt, warum haben sie Trump gewählt, und hat dann mit seinem Wirtschaftsprogramm auch auf deren Sorgen reagiert. War denn das sehr wichtig für den Wahlsieg von Madia, dass er das gemacht hat, dass er das Gespräch gesucht hat mit diesen Fidesz-WählerInnen?
Ja, unbedingt. Also die Ergebnisse zeigen, dass die Wahlbeteiligung proportional am stärksten in diesem kleineren Gemeinden gestiegen ist. Während seines Wahlkampftours besuchte Magyar auch Gemeinden, die in den letzten Jahrzehnten von keiner Politikerin, auch von keinem Fidesz-Politikerinnen besucht wurden. Durch seine Präsenz konnte er die Ereignisse, was in dem Land geschieht, sich selbst einordnen, also nicht nur auf die Medien verlassen.
Die Arte-Dokumentation Ungarn, Europas Populistenschmiede, zeigt, wie das politische System unter Viktor Orban als Modell für andere rechtspopulistische Bewegungen in Europa funktioniert und exportiert wird. Ein zentrales Element dabei ist der Umbau und die Kontrolle der Medien. Nach seiner ersten Wahlniederlage 2002, als die Fidesz von der anfangs erwähnten Sozialdemokratischen Partei abgelöst wurde, erkannte Orban, dass er seine Position stärken muss. Denn sonst könnte er die Kontrolle nach einer Rückkehr an die Macht schnell wieder verlieren, heißt es in der Arte-Doku. 2010, zurück an der Macht, folgte Orbans erster Schachzug. Er politisierte die Medienaufsicht und besetzte sie mit Loyalisten der Regierungspartei. Orban unterdrückt die unabhängige Presse durch überhöhte Steuern auf Werbeeinnahmen und die Kürzung öffentlicher Subventionen. Und dann kaufen regierungsnahe Geschäftsleute die Medienhäuser auf, die vor der Pleite stehen. So Arte. Außerdem verwandelte er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ein Sprachrohr der Regierung. Orban und seine Gefolgsleute kommunizierten fortan nur noch über dieses Netzwerk verbündeter Medien. Kein Wunder also musste sich Magyar eine raffinierte Kommunikationsstrategie ausdenken. Doch Medienkontrolle und Ideologie allein scheinen kein Garant für dauerhaften Machterhalt zu sein. Auch die materiellen Verhältnisse der Leute spielen eine Rolle.
Du hast es geschrieben, dass es im Wesentlichen zwei Gründe gibt, warum Fidesz jetzt nach doch einer langen Zeit, 16 Jahren, verloren hat. Nämlich einerseits die schlechte Wirtschaftslage und andererseits auch wiederum Korruptionsfälle und auch Skandale, die mit diesen Korruptionsfällen zusammenhängen. Die Wirtschaft interessiert uns natürlich insbesondere. Was ist denn da passiert in den letzten Jahren? Warum ist die Lage anscheinend für viele Ungarinnen schlecht geworden?
Also die Skandale, die wirklich wichtig für diese Wahlniederlage waren, waren nicht nur Korruptionsskandale. Also Korruptionsskandale gaben immer in den letzten 16 Jahren, aber bis die Wirtschaft gut lief, störte es niemand. Nur einige Leute aus der Mittelschicht. Es störte, dass ihre Steuergelder für Korruption ausgezahlt wurde. Aber in den letzten 2 Jahren, diese Skandale ging um Machtmissbrauch seitens der Regierung. Sie zeigten, wie Fidesz den Schatzmarkt benutzt für ihre politischen Ziele. Also wie die Polizei, die Geheimdienst und andere staatliche Institutionen für ihre politischen Ziele entfremden. Diese Skandale waren wichtig, aber meiner Meinung nach spielte die Rezession eine entscheidende Rolle bei der Wahlniederlage von Orban. Und ich habe schon erwähnt, dass die sozialliberalen Regierungen die ausländischen Unternehmen bevorzugten. Deshalb gab es eine Frustration bei den einheimischen Firmen. Orban versuchte, diese Unternehmen für sich gewinnen und in den Wirtschaftssektoren, die für Binnenkonsum produzieren, unterstützte sie durch Gesetzänderungen, Sondersteuern für die ausländischen Firmen und auch durch Subventionen. Und für lange Zeit ging in diese Sektoren wie der Bausektor, der Einzelhandel, Energie für ungarische Firmen und deren Zuliefern ziemlich gut. Aber das alles wurde vor allem durch die EU-Fördergelder finanziert. Und als die EU diese Gelder zurückgehalten, dann konnte Fidesz für diese Unternehmerinnen nicht mehr weitere Aufträge geben. Und dann kamen die Skandale, zum Beispiel in dem Kinderschutz, da diese Leute oft auch selbst eher konservativ oder christlich konservativ sind, haben von dem Fidesz abgewandt. Also die wirtschaftliche Lage spielt auch bei den Arbeiterinnen eine wichtige Rolle. Also die Arbeiterinnen unterstützten die Fidesz-Regierung, denn durch die Ansiedlung von deutschen Automobilherstellern wurden Arbeitsplätze entstanden. Die Arbeitsbedingungen waren ziemlich schlecht, aber sie haben immer noch besser gelebt als vor 2010. Und als die deutsche Industrie wegen der Aufstieg von chinesischen E-Auto-Herstellern verschlechtert ist, dann wurden viele Arbeiterinnen in Ungarn entlassen und auch viele Zulieferer haben auch ihre Aufträge verloren. Und das gibt dann kein sehr gutes Beispiel von einem Druckerei, der Gebrauchsanweisungen druckte für deutsche Autos. Im letzten Jahr sollten sie Schluss machen, weil der Verkauf von diesem deutschen Auto zurückging.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihnen Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch, alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social-Media-Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Aber das heißt für mich, was du gerade auch erzählt hast, ist, dass Ungarn auch ganz stark unter den Folgen der Globalisierung gelitten hat. Und die EU hast du ja auch schon genannt. Die EU hat ja auch die Fördergelder dann zurückbehalten, weil sie verlangt hat, dass die Korruption besser bekämpft wird. Dann gab es noch Konflikte wegen Russland-Ukraine-Krieg. Hat denn dann Orban versucht, die EU als Schuldige für die Verschlechterungen hinzustellen? Ist ihm das gelungen?
Also schon seit 2015 ist die Kommunikation von der Fidesz, dass die Regierung soll die ungarischen Menschen von Brüssel retten. Und damals war es noch die Migration. Sie sagten, dass die Europäische Union will, Geflüchtete und Migrantinnen in aller Menge nach Ungarn zu holen. Also in diesem Kampagne, sie sagten, dass die EU möchte mit dieser Gelder vor allem den Krieg in der Ukraine finanzieren. Bei den letzten Wahlen, dieser Krieg war noch sehr neu. Und damals konnte Fidesz damit mobilisieren, dass die neue Regierung würde die ungarischen Leute, die ungarischen Männer in diesen Krieg schicken. Dieses Mal, sie versuchten dieselbe. Also Ungarn wurde mit dem Bild von Zelensky plakatiert und sagten, dass wenn Magyar gewinnt, dann eigentlich wird die Regierung, die neue Regierung von Zelensky geführt werden. In der Kampagne von Fidesz, die EU und Ursula von der Leyen war eine Puppet Master, die Peter Magyar bewegt und Ungarn und die Männer von Ungarn und die Gelder von Ungarn für den Krieg zu nutzen. Aber diese Kommunikation wird nicht mehr. Und ich denke, ein Grund dafür ist, dass es gab dieses Mal ein Gegennarrativ und auch für die Leute ging es schlechter als vor 4 Jahren. Sie waren frustriert und sie wollten an etwas glauben. Magyar hat eine Hoffnung versprochen, hat die Modernisierung von Ungarn versprochen. Also er sagte, Er und seine Partei wird Ungarn in die EU zurückführen und diese Gelder zurückholen und die Wirtschaft stabilisieren und statt Korruption die Marktmechanismen zurückstellen. Und ja, es gibt immer diese, so in Ungarn und in anderen Ländern von Osteuropa, dieses Image von dem richtigen Kapitalismus ist sehr stark. Wenn wir hier in Ungarn den Kapitalismus richtig und gut machen würden, würden wir auch so leben als die Leute in den Westen. Und magyar Versprech diese, und deshalb diese böse EU war nicht so erfolgreich. Und auch magyar sagt nicht nur, dass wir entschieden für die EU, aber wir entschieden für die EU statt Russland. Magyar konnte diese Bild aufbauen, dass wir haben das Wahl zwischen West und Russland, zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen Prosperität und was gerade passiert.
Und wenn das die Argumente waren, was würdest du denn sagen, welche Wählerinnen haben denn vor allem jetzt den Ausschlag gegeben, dass Tisza so stark geworden ist? Waren das eher Menschen aus der Wirtschaft, so Wirtschaftstreibende, wie sie an der Partei auch anscheinend den Ton angeben? Oder waren es eher Menschen, die nicht so viel Geld haben und die früher vielleicht Fidesz gewählt haben?
Ich denke, für die Zweidrittelmehrheit waren die Letztere wichtig. Aber ohne die Unternehmerinnen hätte er keine Chance, eine Partei aufzubauen, die wirklich als ein potenter Gegner von Orbán scheinen könnte. Also erst sollte er diese Wirtschaftsleute für sich gewinnen und dann konnte er für die anderen Leute glaubwürdig sagen, dass wir werden die Orbán-Regierung abwählen.
Wenn du jetzt ja so geschildert hast, dass auch die Erzählung war, man müsste hier nur den richtigen, den guten Kapitalismus machen, dann geht es uns so gut, wie es allen im Westen geht. Ungarn hat ja schon vor Orbán diese Erfahrung gemacht mit einer Regierung, die sehr westeuropäische, kapitalistische Ansätze gehabt hat und das hat auch nicht so wirklich geklappt. Was müsste denn Magyar jetzt tun, damit diese Verkleinerung von Fidesz stabil so bleibt? Was müsste der Magyar tun und was müsste vielleicht oder was könnte vielleicht die EU tun?
Ich denke, Magyar soll vor allem seine Versprechen einhalten. Also zum Beispiel das Bildungswesen, das Gesundheitswesen reformieren und modernisieren. Das kann er durch die EU-Gelder machen. Und ich denke, für die nächsten 4 Jahre, das kann schon reichen. Wenn er wirklich auch die Bahninfrastruktur modernisiert, dadurch kann er für viele Unternehmerinnen und Arbeitenden Arbeit geben und auch die Lebensstandard verbessern. Aber ich sehe das nicht, wie er die Position von Ungarn in den globalen Wertschöpfungsketten verbessern kann. Er und seine Wirtschaftspolitiker sprachen ziemlich viel über die Unterstützung von dem Mittelstand. Und sie wollen Forschung und Innovation fördern mit Staatsgeldern. Aber das bedeutet noch keine wirkliche Industriepolitik. Also wir sehen noch keine Ziele. Wir sehen nicht, in welchen Sektoren sie das machen möchten. Wir hören Innovation. Aber wir wissen nicht, ob wir über Fintech oder über Solarpanels oder was wir sprechen.
Ja, das heißt, Magyar hat durchaus auch zum Teil sozialpolitische Versprechungen gemacht, abgesehen von Modernisierung und Innovation und ähnlichen Schlagworten. Was können sich denn jetzt die Leute, von denen ja viele vieles gewählt haben und deren Lage sich verschlechtert hat in den letzten Jahren, was können die sich erwarten? Wird sich die Situation dieser ärmeren Leute in der ungarischen Bevölkerung verbessern?
Ich denke, die Qualität der staatlichen Dienstleistungen verbessert wird. Die große Frage ist, ob er und seine Regierung die Arbeitsplätze aufrechterhalten kann. Das hängt stark von der Außenwirtschaftslage an. Ohne Geld, das man verteilen kann, gibt es keine Umverteilung.
Also wenn du seine Herkunft so schilderst von Peter Magyar und seine Umgebung mit diesen Wirtschaftsführern, hältst du es für glaubwürdig, dass es eines seiner Ziele ist, auch die sozialen Bedingungen von den Ärmeren zu verbessern?
Naja, also sie versprochen, dass einige Leistungen erhöht werden und das kann ich auch glauben, dass sie machen werden. Zum Beispiel das Kindergeld wird verdoppelt und es klingt super. aber das Kindergeld wurde seit 2008 nicht erhöht. So man kann auch nicht durch diese verdoppelte das Kindergeld ein Leben in Würde führen. Viele Menschen werden in den nächsten Jahren fühlen, dass es für sie besser geht. Aber eine wahre Umstrukturierung des Sozialsystems wird nicht stattfinden. Und alles hängt sehr stark davon ab, ob die Leute Arbeit haben oder nicht.
Ja, und zum Schluss vielleicht noch, weil es doch sehr stark um soziale Fragen geht und darum, wie die Ungarn, Ungarinnen finanziell aufgestellt sind. Das wäre ja eigentlich auch eine gute Möglichkeit für eine linke Partei, wieder Fuß zu fassen in Ungarn. Ich lese aber aus deinen Texten, dass du da nicht daran glaubst. Ist das so? Glaubst du nicht daran? Und wie siehst du die nähere Zukunft in Ungarn politisch?
Es ist eigentlich eine gute Neuigkeit, dass die alten sogenannten linken Parteien verschwunden sind. Aber in Ungarn als in vielen anderen Ländern sieht so aus, dass die Bewegungen, die wirklich linke Politik vertreten, ihre Mitglieder sind urbane Intellektuelle, die fast keinen Kontakt zu Arbeitenden und armen Leuten haben. Insgesamt die Linke, sei es die alten Parteien oder diese neuen Bewegungen, haben sehr wenige Ressourcen. Und um Leute, die arbeiten, die am Land leben und soziale Probleme haben, zu erreichen und wirklich nicht nur das sagen, dass wenn wir an der Regierung wären, würden wir so eine gute Steuerpolitik machen, anstatt wirklich Hilfe zu leisten, als zum Beispiel, was die KPÖ in Österreich macht, mit Sozialsprechstunden und...
Die Wohnungspolitik meinst du auch vielleicht?
Auch die Wohnungspolitik, aber auch, dass die Politikerinnen von KPÖ von ihrem Gehalt einen Teil davon abgeben und durch diese einige Direkthilfe für Leute finanzieren. Das können die Organisationen, die linke Organisationen in Ungarn nicht machen. Also es gibt einige Initiativen, die es versuchen und nicht nur Hilfe geben, sondern auch die betroffenen Leute zu organisieren. Im Gegenteil von diesem liberalen NGO, die ihre Tätigkeit nach Charity-Logik organisieren. Also es gibt einige Initiativen, aber ich denke, es ist noch viel Zeit, bis diese Organisation, die Obdachlosen organisieren und für sie Wohnungen kaufen und soziale Arbeit leisten und die Gewerkschaften wiederbeleben. Also es ist eine zähe Arbeit und ein langes Prozess. Ich denke, die Linke in Ungarn kann durch diese Arbeit wieder aufgebaut werden. Aber heute, wir sind noch nicht da, wo man eine Partei von Arbeitenden und armen Leuten aufbauen kann.
Eine zähe Arbeit, ein langer Prozess. Nicht nur, um eine Linke wieder aufzubauen, sondern auch, um das Machtsystem Orbáns zurückzubauen und die politischen Institutionen wiederherzustellen. Die Abwahl Orbáns markiert erst den Anfang. Die Gründe für Orbáns Scheitern waren Korruption und schlechte Wirtschaftspolitik. Doch selbst wenn die neuen Machthaber strukturelle Reformen durchsetzen und die EU-Fördergelder wieder zum Fließen bringen, wird der Machtwechsel nur für einen Teil der Mittelklasse einen echten Wendepunkt darstellen. Ein anderer Teil, Arbeiterinnen und Arme, dürfen wohl auch von der künftigen Regierung wenig erhoffen. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.